Das ist wahrscheinlich das beste Hygienekonzept weltweit für eine Sportveranstaltung.
Statt Partypublikum nur Publikum.
Corona-Krise.
Das ist extrem schade.
Karriere-Highlights.
An dem Tag, wo das halt bekannt wurde, dass Oberstdorf die WM bekommt, war das dann schon mal so kurz mal nachgerechnet, wie alt ich dann bin. Bin ich da dabei oder kann ich dabei sein oder nicht?
Man merkt schon, dass es alles nervöser und es ist schon größer irgendwie.
Wir bekommen viel mehr Aufmerksamkeit in der Zeit von der Weltmeisterschaft als sonst bei einem Weltcup.
Kurioses.
Der Ehrgeiz hat völlig gefehlt, aber ich habe mich irgendwie durchgemogelt.
Seid ihr auch noch mit anderen Hobbys aufgewachsen?
Ja, also ich, ich weiß gar nicht.
Die nordische Ski-WM bei She Happens.
Da will ich dann auch dabei sein.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, hallo, liebe She Happens Gemeinde. Wir haben den ganzen Winter hierauf hingearbeitet und jetzt sind wir dabei. Die WM daheim. Los geht's mit der nordischen Ski-WM. Und wir begleiten euch und wir sind natürlich Moritz Bartscheider und mir zugeschaltet sind aus Garmisch-Partenkirchen Corinna Horn.
Hallo.
Und auch hier aus Oberstdorf Vinzenz Geiger.
Hallo.
Und wir müssen vorweg sagen, wir haben ja reichlich Gästewünsche von euch bekommen über Instagram. Und um ein ganz fieses Klischee mal umzudrehen, weil es kam sehr oft der Wunsch nach einem Skispringer. Und jetzt können wir euch sagen, es ist nicht so, als ob wir das nicht mehrfach versucht haben. Wir haben da sehr viel Energie und Arbeit reingesteckt. Bei den skispringenden Menschen ist es aber auf jeden Fall so, dass das männliche Geschlecht wirklich das Komplizierte ist. Und darum haben wir uns gedacht, machen wir es uns einfacher und machen es uns spaßig und laden einen wunderbaren Gast ein, den wir schon mal hier hatten. Willkommen zurück, Katharina Althaus.
Hi.
Das ist, wie gesagt, mit deinen männlichen Kollegen ist es echt immer etwas schwierig. Die Kommunikationsfreude etc. Umso schöner, dass du Zeit für uns hast.
Ja, danke, dass ich nochmal hier sein darf und das mitmachen darf.
Wie geht's dir soweit? Wir zeichnen auf in der Woche vor der WM. Also heißt, es sind jetzt stehen die letzten 5 Tage an, bevor es dann wirklich losgeht.
Ja, genau. Also noch bin ich recht entspannt, aber jetzt merkt man schon langsam, dass es jetzt auf die WM zugeht. Jetzt ist nicht mehr lang und ja, man sieht hier jetzt im Ort oder auch an der Schanze, jetzt bewegt sich nochmal richtig was und die Spannung steigt schon.
Es steht jetzt an, also der wird schon gewesen sein, wenn das hier draußen ist, ein Weltcup in Rasnow, bei dem, was man sonst ja selten sieht, die Damen und die Herren gemeinsam sind, es auch einen Mixed-Weltcup, Mixed-Team-Weltcup geben wird. Und du lässt den aber aus. Warum genau?
Genau, also ich weiß aus der Erfahrung, dass es mir besser tut, wenn ich vor der WM nochmal ein bisschen Ruhe gebe, mich auf mein Training konzentriere. Ich werde oder springe jetzt dann nochmal in Garmisch auf der großen Schanze, was mir auch immer sehr gut tut. Nochmal Großschanze zu springen vor so einem Ereignis und ja, ich spare mir den ganzen Reisestress, nochmal unterwegs zu sein in ja keinem so guten Hotel mit keinem so guten Essen und ja, ich versuche jetzt einfach nochmal ein bisschen Energie zu tanken vor der WM und das geht natürlich am besten zu Hause.
Die Saison lief ja bisher für die deutschen Skispringerinnen jetzt noch nicht so gut leider. Du bist die beste Deutsche aktuell im Gesamtweltcup auf Platz 9. Was ist denn so dein kleines Saisonfazit bisher?
Ja, also ich hätte es mir erhofft, dass ich vielleicht besser schon in die Saison starten kann. Ich bin jetzt Schritt für Schritt nach vorne gekommen, bin leider noch nicht ganz vorne dabei, aber es fehlt wirklich nicht mehr viel. Und ich hoffe, dass ich jetzt eben noch die paar Tage vor der WM nochmal gut trainieren kann und eben den kleinen Schritt vielleicht jetzt noch aufhole, was mir jetzt bei den Weltcups noch gefehlt hat. Ja, es ist natürlich immer schwierig, wenn man gerade so eine Saison hatte, wie die Seefeld-Saison, wo das alles so einfach lief, ohne groß zu überlegen, einfach ein Wettkampf wie der andere lief. Ist jetzt natürlich ein bisschen eine andere Saison. Ich starte ein bisschen anders in die WM daheim, aber ich finde es jetzt gar nicht groß schlimm, dass ich jetzt noch nicht auf dem Podest stand. habe ja Gott sei Dank jetzt dann die WM, wo es hoffentlich klappt.
Das Thema Saison bisher ist ja insofern auch interessant, als dass wir das letzte Mal gesprochen haben, Anfang Dezember, nachdem der Weltcup-Auftakt der Lillehammer schon mal abgesägt war, sage ich mal, und es generell unklar war, wie viel ihr überhaupt machen könnt. Wie ist dein Fazit dazu im Sinne von, man stand am Anfang der Saison da und hatte überhaupt keine Ahnung, okay, wie oft können wir springen, bis es dann zur WM geht? Wie sieht's da aus?
Ja, also es ging eigentlich bis jetzt die ganze Saison so weiter. Also wir wussten dann wirklich nur, kurz bevor wir gefahren sind, findet der Wettkampf statt oder nicht, dürfen alle kommen oder nicht. Ich hatte noch die Hoffnung, dass vielleicht Lillehammer jetzt die Woche vor Rasnov noch stattfindet, aber war leider nicht ganz so. Ich kann es natürlich auch verstehen, aber ja, ich hätte mich schon nochmal auf Lillehammer gefreut, aber gut. Ja, es ging einfach jetzt irgendwie die ganze Saison so weiter, dass man hoffen musste, dass die Wettkämpfe stattfinden, und die stattgefunden haben, waren auch richtig gut von der Organisation her. Ich habe mich jetzt nie irgendwie groß unsicher gefühlt oder nicht genug geschützt gefühlt. Von dem her war ich da schon mal recht dankbar, dass wir den ein oder anderen Weltcup hatten.
Ihr seid auf der Großschanze jetzt bisher noch nicht so gut zurechtgekommen, wie ihr es euch wahrscheinlich gewünscht hättet. Habt ihr schon, also kannst du genau sagen, woran es bei dir gelegen hat?
Ja, also wir hatten ja bis jetzt nur Titisee als Großschanze. Ich bin davor noch nie auf der Schanze gesprungen, war für mich das erste Mal dort. Eigentlich recht untypisch, weil wir sonst alle Schanzen ganz gut kennen in unserem Weltcup-Kalender. Bin da nicht ganz optimal reingekommen in den Wettkampf, musste mich erstmal an die Schanze gewöhnen, an auch die Anlaufspur, die jetzt nicht wie bei den neueren Schanzen überall die gleiche ist. Ja, hab dann da leider nicht die Kante immer erwischt, und das macht natürlich dann einiges aus. Dann springt man halt nicht ganz vorne mit, sondern halt um die Plätze 10 oder so.
Wie merkt man das? Also, oder was fühlt sich dann anders an in einer Natureisspur versus die neuen, wie heißen die, Finzi? Wie heißt der Erfinder? Die neuen Spuren?
Da gibt es, glaube ich, keinen Erfinder, da gibt es mehrere Marken, aber ja, wird jetzt Keramikspur, würde ich es jetzt nennen, aber so, oder Kombispur, also wo man halt im Winter einfach eine kleine Eisschicht über die Sommerspur drüber legt und dann nicht auf dem Naturschnee anfährt, sondern eben auf Eis.
Genau, aber genau. Wie merkt man, also wie macht sich das bemerkbar dann?
Man merkt einfach, dass es, also ich glaube, wir sind da schon mittlerweile ziemlich verwöhnt. Bei einer Natureisspur sind natürlich ja Huckel mit drin. Die ist natürlich nicht optimal vom Fahrgefühl. Da ist die ein oder andere Kurve mit drin. Es stockt vielleicht mal eher. Dann hatten wir natürlich ja nicht das schönste Wetter. Es hat geregnet, es hat geschneit, wo die Spur dann auch langsamer wurde. Das war auch nicht fürs gesamte Feld immer gleich von der Geschwindigkeit her. Also war nicht ganz einfach zu springen. Und ja, wie gesagt, wir sind da, glaube ich, in den letzten Jahren ziemlich verwöhnt gewesen, was die Spuren angeht. Und das bringt einen natürlich dann, wenn man auf so Schanzen nicht mehr trainiert, schneller mal raus als ja, wenn wir das einfach regelmäßiger hätten.
Ja, und was äußere Umstände wie Wetter und so weiter angeht, wart ihr definitiv nicht verwöhnt diese Saison. Ich erinnere mich dran, das Springen in Lubno, das sah wirklich sehr, sehr traurig aus.
Ja, gut, also zu Lubno muss ich sagen, ich bin da jetzt, glaube ich, schon 9 oder 10 Mal gewesen, und das war, ich kenne es fast nicht anders. In der Region gibt es nicht viel Schnee, da ist immer nur Dreck und Matsch. Dass die Schanze jedes Jahr hinbringen, Respekt. Also es funktioniert schon jedes Jahr, dass die Schanze steht, aber ja, drumherum oder auch fürs Fernsehbild ist natürlich nicht ganz so optimal. Und ja, vom Wetter verwöhnt sind wir leider nicht, aber kann ja noch werden, hoffentlich bei der WM.
Ja. Gefühlt kommt das immer so rüber, Lubno, das Einzige, was da gut ist, sind die Zuschauer. Und das hat ja dieses Jahr auch gefehlt.
Genau, also sonst sind da ja immer richtig, richtig viele Zuschauer, und das geht da auch richtig rund. Hat leider dieses Jahr auch gefehlt. Das war echt, ja, wenn man das, glaube ich, so gesehen hat, ziemlich traurig.
Finzi, du späst die ganze Zeit. Wir zeichnen am Dienstag, den 16. Februar auf, während die Entscheidung im Parallel-Event bei der WM in Cortina noch fällt. Hast du ein Update für uns kurz?
Ja, der Alex ist gerade leider auf dem schlechten blauen Kurs. Hat er leider das Duell verloren gegen den Mathieu Favre und ist jetzt im Halbfinale ausgeschieden.
Nur gut, das bietet Raum für einen kleinen, keinen thematischen Break, aber dahin, wo wir eigentlich hinwollen heute. Das Ganze soll ja auch ein bisschen eine WM-Vorschau werden, aber wir wollen ein bisschen mehr auf persönliche Storys schauen und auf dieses Thema. Wir haben hier zwei Athleten aus Oberstdorf und wie das dann so ist in Oberstdorf, gerade auch sportlich, ich sag mal, aufzuwachsen und sich weiterzuentwickeln. Und Coco, vielleicht magst du anfangen, weil du, glaube ich, den neutralsten Blick von außen hast.
Ja, kann ich gerne machen. Wie war das denn, also sowohl für dich, Finzi, als auch für dich, Katha, in Oberstdorf aufzuwachsen mit dem Sport, nebenbei noch Schule?
Wer fängt jetzt an?
Fang du an.
Ja, ich glaube, bei uns zwei war es jetzt nicht komplett gleich. Katharina kommt ja aus Schellang, also ist ja gar nicht direkt Oberstdorf.
Das sind Welten.
Das ist echt, ja, relativ weit weg. Und nee, aber da, du warst ja, glaube ich, erst nur im Skiclub Ruby, oder?
Ja, Ruby, genau. Horn, also ich bin immer noch im Skiclub Rubyhorn, was das Alpine angeht, aber da gibt es natürlich keinen Skisprung.
Ja, und deswegen war Katharina, glaube ich, am Anfang nur halt im Training eben in Schörlang, aber bei sich daheim. Aber ich glaube, Ähnlichkeiten war, dass wir beide erstmal nur alpin gefahren sind. Du wahrscheinlich noch ein bisschen länger wie ich. Und ja, durch das ist man halt, hat man einfach das hilft einem einfach brutal, glaube ich, auch beim Springen, fürs Landen, genauso einfach fürs Skigefühl beim Langlaufen. Wenn man einfach als Kind schon auf Ski gestellt wird und das einem Spaß macht, wenn man da fast täglich auf einem Alpinski steht, das ist, glaube ich, was enorm gut tut. Da zerrt man, glaube ich, jetzt einfach nur davon.
Aber ist das was, weil das hört man ja bei ganz, ganz vielen, auch nordischen Athletinnen und Athleten, dass sie mit dem Alpinfahren angefangen haben. Gibt es auch erfolgreiche Athleten, die ihr kennt, die das gar nicht haben, also die quasi, sag ich mal, direkt auf dem Ski angefangen haben, auf dem man dann am Ende des Tages landet?
Ich glaube, also bestimmt. Also bei mir in der Mannschaft, speziell ich glaube, der Richie hat jetzt auch nicht auf Alpinski, ich glaube, der hat eher auf Langlaufski direkt angefangen. Ja, das ist unterschiedlich halt, in was für ein Training man gesteckt wird von den Eltern und was man halt dann einfach Lust hat, was der Freundeskreis macht. Also man ist ja nicht gezwungen, einen Oberstdorf als Alpiner anzufangen. Es gibt ja bei uns, das ist ja das Coole, man kann Langläufer, gibt es viele junge, viele Kinder, die das machen und genauso eben Alpin und auch Skispringen. Und durch die Clubmeisterschaft bei uns ist dann der Weg jetzt nicht so weit, dass man jetzt sagt, so wie es bei mir war, ich fange jetzt Skispringen auch noch an zusätzlich, weil ich bei der Clubmeisterschaft hat es mir einfach Spaß gemacht, hat gut funktioniert und dann habe ich das halt auch noch nebenher probiert und das ist ja eben das, was cool ist. Also ich glaube nicht, dass alle jetzt gezwungenermaßen erst auf Alpinski anfangen und dann aufs Skispringen wechseln. Auch vor allem in den Regionen, wo halt natürlich keine Alpinlifte sind, da wird es halt schwer. Und das gibt's ja auch einige, speziell im Osten.
Wann war es bei euch klar, okay, jetzt geht's wirklich in Richtung Leistungssport?
Ja. Weiß nicht, das ist, glaube ich, kein so ein von einem Tag auf den anderen, hey, jetzt bin ich Leistungssportler. Bei mir, ja, eigentlich, das war einfach, hat sich einfach so entwickelt. Ich glaube, ich habe es ziemlich lang, ziemlich locker gesehen und nicht so ernst genommen, den Sport, wie vielleicht andere in dem Alter. Und ich glaube, durch das, dass es halt einfach dann, dass ich ein Talent entwickelt habe und dass es dann einfach gut funktioniert hat, habe ich einfach gemerkt, hey, das könnte wirklich was werden und bin halt dann einfach in die Kader kommen und weiterkommen. Und dann ab wann man merkt, dass es wirklich Leistungssport ist, weiß nicht, vielleicht ab dem C-Kader oder so, oder DC-Kader. Weiß nicht.
Wie war das bei dir, Kata, gerade, weil das bei dir ja noch ein bisschen spannender ist, weil deine Sportart bis in die Spitze, nämlich das Damenskispringen, ja zu der Zeit, ich sag mal, noch in einer Entwicklungsphase war.
Ja, also es war Gott sei Dank für Oberstdorf eben gar nichts Außergewöhnliches, als Mädel da zum Skispringen zu kommen. Als ich dazugekommen bin, gab es, glaube ich, schon 4 oder 5 Mädels, die das gemacht haben. Von dem her war das jetzt nichts Komisches mehr für mich, dass ich da reinkomme oder allgemein, dass das dann halt Mädchen auch machen. Ich bin parallel, glaube ich, nur 3 oder 4 Jahre gleichzeitig alpin gefahren und Ski gesprungen, habe versucht halt noch beides zu machen. Als dann klar die Mädels aus dem Dorf aufgehört haben mit Skifahren, habe ich dann halt auch mich irgendwann entscheiden müssen zwischen Skispringen und Skifahren. Und da war natürlich die Chance dann beim Skispringen viel größer, da irgendwie ja weiter hochzukommen. Es gab halt jetzt in meinem Alter nicht wirklich viele, die das gemacht haben. Und wir hatten ja auch noch keinen Weltcup, wir hatten noch keine Olympischen Spiele, wo man sich irgendwie ja schon so ein Ziel setzen konnte früher. Aber ich wusste halt schon immer, ich will das unbedingt machen und will da auch halt zu den Besten dazugehören.
Ich will noch mal ganz kurz mit einer Frage einen Schritt zurück, und zwar, weil Coco, du warst schon Richtung Leistungssport angespielt, aber prinzipiell das Thema Training, findest du, weil du vorhin meintest, so, das hängt halt auch ein bisschen davon ab, in was für ein Training man gesteckt wird. Wie war das bei euch beiden? War das ein Impuls der Eltern im Sinne von, hey, so probier das aus, das ist gut, oder war das mehr kompletter eigener kindlicher Antrieb, hey, keine Ahnung, ich habe hier vielleicht ein Vorbild, ich will das jetzt unbedingt machen.
Ja, bei mir
beim Skifahren.
Oh, sorry.
Ja, also bei mir war es beim Skifahren so. Meine Eltern sind Ski gefahren, meine große Schwester ist Ski gefahren. Ja, der geht auch ins Skitraining und hat halt so dazugehört, und so bin ich da dann dazugekommen. Aber danach war dann alles schon mein, also mir hat es schon auch gefallen im Skitraining. Das war nicht irgendwie mit Ambitionen. Meine Eltern haben nie gedacht, dass ich jetzt irgendwie Leistungssportler werden kann. Deswegen, das war, gehört halt einfach bei uns zur Grundausbildung dazu, dass man gut auf dem Ski steht.
Ja, bei mir war das auch so. Also beim Skifahren war es einfach normal, dass bei uns irgendwie jeder aus der Family halt im Skiclub dabei ist, Skifahren lernt. Und Springen war dann schon so, dass ich halt durch meinen großen Bruder, der halt 3 Jahre älter ist und dann auch Skispringer geworden ist, hatte ich dann schon so ein bisschen ein Vorbild und wollte es halt dann unbedingt auch so machen wie der, wollte unbedingt ausspringen, weil ich halt einfach bei dem gesehen habe, wie das funktioniert. Und ja, da war das dann schon so, dass das von meiner Seite aus kam, der Wunsch, dass ich Skispringen anfange.
Ja, so ähnlich war es bei mir auch. Bei mir war es so, dass mein Cousin auch Kombinierer war und oder Skispringer und Kombinierer halt. Und dann über ihn bin ich dann auch zu den Springern gekommen, weil klar, größerer Cousin, 5 Jahre älter, ist natürlich dann alles, was der macht, ist cool. Deswegen hab ich gedacht, ich muss das auch unbedingt machen. Und ja, hat halt dann auch gleich Spaß gemacht, war dann gleich eine gute Trainingsgruppe. Deswegen bin ich da dann auch so reingerutscht.
Seid ihr auch noch mit anderen Hobbys aufgewachsen?
Ja, also ich... ich weiß gar nicht wann. Ich habe angefangen, Flügelhorn zu spielen und bin auch in Schöllagen in der Blasmusikkapelle. Jetzt nicht mehr ganz so aktiv, aber ist schon auch nochmal so ein Hobby, wo mich dann einfach ja ablenkt oder halt, wo ich nochmal abschalten kann vom Sport dann.
Ja, bei mir war es musikalisch nix, aber ich glaube, ich habe eine Zeit lang mehr trainiert als so 5., 6. Klasse habe ich, glaube ich, mehr trainiert wie jetzt. Da war ich gleichzeitig nur im Fußballtraining, im Skialpin und in der nordischen Kombination. Da war halt zum Teil nach der Schule nochmal 3 Trainings. Da war ich immer ziemlich fertig am Abend, aber das war halt auf jeden Fall cool, und ich glaube, davon zehre ich auf jeden Fall jetzt noch. Eine Weile lang war ich nur bei der Schürblattler, aber das war, ich weiß gar nicht, wann ich das aufgehört habe. Ja, wenn man das nur als Hobby sieht, dann habe ich das auch noch gemacht eine Weile, aber das ist dann als erstes weggefallen. Und dann irgendwann musste ich mich halt entscheiden, irgendwann funktioniert das nicht mehr mit den ganzen Trainings. Das war dann auch, glaube ich, für meine Mama einfach. Die hat dann auch gesagt, hey, irgendwie, du musst dich jetzt mal entscheiden, du kannst nicht jetzt hier von A nach B springen und nochmal ein Training und nochmal ein Training machen. Ja, und dann im Skifahren lief es halt einfach nicht so gut wie im Springen. Und dann war halt klar, da ist das Talent eher da. Dann mache ich das weiter, dann ist Skifahren weggefallen und Fußball habe ich eigentlich nur ewig weitergespielt. Also es ist halt dann am Anfang habe ich nur auch regelmäßig trainiert, aber irgendwann habe ich dann also bis zur A-Jugend habe ich, glaube ich, gespielt. Und in der A-Jugend war es dann aber so, also C, B und A-Jugend, da habe ich dann eigentlich nur noch Spiele gespielt und Trainings sind dann immer weniger geworden und habe ab und zu bei den Spielen ausgeholfen. Ja, das macht einfach unglaublich Spaß. Da hätte ich immer nur Bock drauf, mal ab und zu zum Kicken so einen richtigen, mit bisschen Ernsthaftigkeit aufs große Feld. Das ist halt schon was Geniales. Und da, das geht mir vielleicht ab jetzt so als Profisportler, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so tragisch.
Aber Coco, zu dem Thema Kicken kann ich dir sagen, als Perspektive noch dazu, so C, B-Jugend und so weiter, da Finzi war nie im Training, aber wenn es dann doch geheißen hat, ja, da Finzi hat sich gemeldet, dass er bei dem Spiel mitfährt, war immer cool. Weil man vorher halt schon gewusst hat, okay, die eine Außenbahn gehört uns.
Das ist immer sehr gut. Muss halt übers Tempo kommen, wenn die Technik halt fehlt. Ball vorbei legen und hinterher rennen.
Damals schon. Aber zum Thema, das ist, man rutscht da so rein und auch in den Leistungssport. Da muss man vielleicht auch dazu sagen, für alle, die das nicht kennen, dass, das könnt ihr viel besser erzählen als ich, aber dass ja zum Beispiel das Training im Skiclub Oberstdorf auch bei jüngeren Kids wahrscheinlich schwer vergleichbar ist mit, weiß ich nicht, im Dorffußballverein oder so, wo man ein, zwei Mal die Woche trainiert, sondern das fängt ja recht früh an, dass man da recht oft trainiert so. Und dann da eben vielleicht drum auch gar nicht merkt, so, dass das auf einmal mehr wird und das auf einem anderen Level passiert. Aber kriegt ihr da Kontraste mit bei Teamkollegen von euch, bei denen, die vielleicht aus einer ganz anderen Gegend kommen, mit einem ganz anderen Background, wo nicht so ein großer, durchorganisierter Skiclub dahinter steht?
Ich glaube, dass bei uns jetzt im Team, die jetzt nicht bei so einem großen Skiclub groß worden sind oder reinkommen sind, ich glaube, dass die dann eher halt über das Internat, über Sportinternat in Oberhof oder so dann den Weg gefunden haben, da dazu zu kommen. Also ich glaube, da sind wir schon, ist einfach ein Privileg hier, weil eben hier alles steht. Wir haben die Chancen hier, die Trainer sind hier. Klar, mit der Schule, die Kooperation. Wir haben halt alles vor Ort und müssen dann nicht irgendwie irgendwo auf ein Internat oder weit weg von daheim. Und das mussten, glaube ich, bei mir aus dem Team schon einige dann.
Ja, und das ist, glaube ich, das, wie du vorhin mit dem Leistungssport angesprochen hast, das ist natürlich was anderes, glaube ich, wenn man dann den Schritt wagt und sagt, hey, man geht jetzt eine Stunde, zwei oder drei Autostunden von daheim weg auf ein Internat und macht da dann den Sport. Ich glaube, dann weiß man, okay, man nimmt das jetzt auf jeden Fall ernst und will da auch was erreichen und das gab es halt bei uns gar nie. Und mal, wenn die halt aufgehört hat, dann hat die aufgehört, dann wäre mein Leben normal weitergegangen. Also da hat sich gar nichts geändert. Und ja, deswegen ist es einfach, wie Katja schon gesagt hat, ein Privileg, bei uns aufzuwachsen. Und ja, ich sehe halt dann ganz viele von meinen Kumpels dann auch später, die sind halt von irgendwo herkommen aufs Internat und da war dann, glaube schon auch ein bisschen mehr Druck von den Eltern da, so, hey, wir zahlen für das Internat, ihr geht's da hin, ihr dürft da in Oberstdorf trainieren und seid zusammen im Kader, also so ungefähr jetzt, der streng die auch an und ja, der Druck, der war halt bei mir nie da, also ich glaube, das hat da ziemlich lang gedauert, bis meine Eltern überhaupt mal so überlegt haben, dass es vielleicht profimäßig was werden könnte bei mir. Und ich habe da auch, ja, im Schülercup, dann war ich ein bisschen weiter vorne dabei dann irgendwann und da hat man dann schon den Traum, auch Profi zu werden, aber das auf einmal, es wird halt einfach von Jahr zu Jahr einfach alles ein bisschen professioneller und das Training wird mehr und viele hören dann halt irgendwann auf, aber wenn es einem einfach so Spaß macht und man dann auch Ehrgeiz entwickelt, dann dann ist man halt auf einmal angekommen im Leistungssport. Und ja, ich glaube, bei mir war da auch viel der Einfluss von meinem langjährigen Heimtrainer, vom Thomas Müller, der mir dann als, weiß nicht, wie alt wir da waren, glaube so 11- oder 12-Jährige übernommen hat. Da als erstes war er nur Skispringer und dann eben Kombinierer beim Thomas. Und dann halt mich da, bis ich 18 war, halt trainiert hat. Und Jahr für Jahr, unsere Trainingsgruppe war einfach genial und da hat man sich gegenseitig gepusht und der hat das einfach alle Stufen halt so mitgemacht mit dem Trainingsplan und allem. Das ist von Jahr zu Jahr einfach professioneller geworden, ohne dass man es so richtig mitbekommen hat.
Aber für diesen Kontrast müssen wir auch gar nicht so weit schauen, so Coco, weil so ich sehe dich die ganze Zeit schon nachdenken, was passiert in deinem Kopf, weil wir haben es ja schon mal besprochen, bei dir war das ja eben genau anders, da gab es diesen einen Punkt und okay, ich muss daheim wegziehen, wenn ich mal diesen Sport machen möchte.
Ja, ich kann dir da jetzt gar nicht so sagen, was in meinem Kopf vorgeht. Ich fand es eigentlich nur ganz lustig, was der Finzi erzählt hat, weil ich halt einfach so das komplette Gegenteil war. Ich bin extra für den Sport von zu Hause weggezogen. Ich konnte auch nicht gerade schnell mal übers Wochenende nach Hause fahren, weil meine Eltern einfach 5 Stunden weg wohnen. Und ich habe dann meine Eltern noch teilweise 2-3 Monate nicht gesehen. Klar, wenn man von zu Hause weggeht, ist das schon nochmal eine ganz andere Sicht, die man auf den Sport dann hat. Das mit der Drucksituation, die man vielleicht von den Eltern bekommt, dem würde ich jetzt gar nicht mal so zustimmen. Man hat nämlich natürlich auch an sich ganz andere Erwartungen. Ich meine, ich bin ja nicht zur Gaudi mit Ende 14 zu Hause ausgezogen. Und als ich dann aufgehört habe, war es auch nicht so, dass mein Leben jetzt erstmal ganz normal weitergegangen ist. Viele meiner Freunde, die dann aufgehört haben, für die war das oft okay, weil die leben ihr Leben ganz normal weiter, nur halt, dass halt der Sport nicht mehr da ist. Und da hat sich im Grunde bei denen nicht so viel geändert. Die wohnen immer noch zu Hause. Die leben ihr Leben genauso, wie sie es davor auch getan haben. Und bei mir war es halt so, ich bin dann erstmal den Sommer über einige Monate wieder nach Hause, nach Mainz zu meinen Eltern gezogen. Und ich musste mir dann natürlich auch die Frage stellen, schließe ich das Kapitel Garmisch jetzt komplett, was ich ja dann zum Glück nicht getan habe. Aber da hat sich halt bei mir schon einiges geändert, als ich dann mit dem Biathlon aufgehört habe. Und deswegen fand ich es halt auch einfach super lustig und hatte auch super viele Gedanken im Kopf vorhin.
Wir sind gleich wieder da.
Die nordische Ski-WM bei Ski Happens. Zu jedem Wettkampftag abends eine Spezialfolge. Sportliche Analysen, Insider-Talk aus der Bubble und viel Oberstdorfer WM-Geschichte und Geschichten. Los geht's am Donnerstag, den 25. Februar.
Aber wenn wir das ein bisschen verbinden, was wir vorhin schon mal hatten mit Trainingsgruppe und mit Freunden und so weiter und man wächst da ziemlich schnell rein und verbringt ziemlich viel Zeit, dann schon recht jung mit dem Training etc. Glaubt ihr, das hat dazu geführt, dass ihr euch auch einfach vermehrt dann in eurer Kindheit und Jugend so Freunde und so weiter aus dieser Bubble gesucht hat oder hatte das gar keinen Einfluss?
Ich war also klar, wenn man schon viel Zeit mit den Leuten im Training verbringt oder halt viel mit den Skisprungleuten jetzt zusammen ist, dann ist natürlich schwieriger, würde ich jetzt sagen, die anderen Freunde nicht zu vernachlässigen oder irgendwie den Ausgleich da zu finden. Aber also ich habe immer noch meine Freundinnen von damals, wo ich genau weiß, ich komme heim, die sind da, egal wie ich springe. Und das ist halt, finde ich, auch ein großer Vorteil, wenn man nicht nur die Leute aus der Bubble hat, nicht nur die Leute vom Springen hat und sich auch mal über was anderes austauschen kann, einfach ganz normal, gerade in der Jugend, Mädchen sein, Kind sein und da mal was anderes machen kann, außer Sport und Skispringen und alles, was da damit zu tun hat.
Ja, so ist es bei mir auch. Also bei mir kommt nur dazu, also klar, die Schulfreunde auch, wo halt viele dann auch Sportler waren, aber durch das, dass ich natürlich eine Zeit lang sehr viele Hobbys oder viele Trainings hatte, da hat man halt dann auch überall seine Freunde gehabt und zum Teil waren halt, waren die Leute halt dann auch wirklich im Fußball und im Kombinieren dann mit mir unterwegs und ja, da hat man immer nur seine Freunde von damals, genauso selbst vom Ski Alpin bis jetzt noch und Ja, wir waren ja nie aus der Welt, sag ich jetzt mal. Wir sind ja immer nur daheim geblieben und deswegen bleiben da die Freundschaften schon bestehen, die man da geknüpft hat.
Ich fand das auch immer super wichtig, Freunde zu haben, die jetzt nichts mit dem Sport zu tun haben, weil man dann auch einfach mal so vom Sport abschalten kann und mal eine Pause machen kann. Klar, manchmal ist vielleicht ein bisschen schade, weil es manchmal auch Themen gibt, über die man schon gerne sprechen würde, die, sagen wir mal, normale Nicht-Sportler jetzt vielleicht nicht so verstehen. Aber ich fand es eigentlich auch, wie ihr beide gesagt habt, immer super wichtig, auch normale Freunde zu haben.
Aber was sind solche Themen? Oder fallen euch jetzt als einziger Nicht-Leistungssportler in dieser Runde vielleicht mal rundherum gefragt, was sind so Themen, wo man vielleicht auch merkt, okay, da ist dann schwierig, mit jemandem zu sprechen, der diese Erfahrungen nicht hat?
Also ich hatte zum Beispiel jetzt in meinem Jahr nach dem Abi, wo ich noch ein Jahr Sport gemacht habe, da geht schon irgendwie ab und an super viel im Kopf von einem vor und auch wenn es einem vielleicht mal irgendwie nicht so gut geht, wenn mal irgendwie was nicht so gut läuft oder wenn man dann vielleicht auch irgendwie mal irgendwie ein Problem hat mit dem Trainer oder das sind einfach so Themen, die du dann vielleicht auch nicht unbedingt immer mit deinen Sportlerfreunden besprechen willst, sondern auch mal so mit deinen vielleicht besten Freunden, die jetzt nicht Sportler sind, die das dann aber vielleicht einfach nicht so nachvollziehen können, weil sie das natürlich nicht selbst erlebt haben.
Gibt es, Katha, bei dir so Themen oder so?
Schwierig jetzt irgendwie da was rauszupicken. Also klar gibt es so Themen, gerade wenn es auch um das Team geht oder um das Training oder irgendwas, was die dann halt vielleicht nicht ganz verstehen. Bei mir ist manchmal so ein Thema das Gewicht, was die halt nicht verstehen, weil sie halt immer, also gerade meine Freundinnen daheim, mich ja als athletische, schlanke Person sehen, aber das halt vielleicht manchmal fürs Skispringen nicht ausreicht und die dann halt eher dagegen reden und sagen, ja, jetzt pass mal auf, das wird dann schon irgendwann mal ungesund, wo ich sage, ja gut, ich weiß, wo meine Grenze ist, aber die verstehen das halt dann nicht, dass das halt zu dem Sport dazugehört und das jetzt ich nicht für mein Aussehen mache, sondern für den Sport. Und das ist halt auch so ein Thema, was, glaube ich, dann manchmal ein bisschen schwieriger ist, mit denen zu bereden, was halt im Team einfacher fällt. Aber grundsätzlich bin ich auch ganz froh, dass die das halt dann auch manchmal nicht so sehen, wie jetzt die Mädels aus dem Team.
Das Thema, war das ein Thema, was dich viel beschäftigt hat, Gewicht?
Ja, schon, weil ich von klein auf nicht zu den leichtesten Athletinnen gehöre. Ich gehöre jetzt immer noch nicht dazu, weil ich eben sehr muskulös, sehr athletisch bin. Wir haben eine Ernährungsberaterin im Team, die mir jetzt die letzten Jahre verdammt gut geholfen hat, dass ich eben da dann auch weiterkomme, ohne irgendwie, dass ich mich runterhungern muss oder irgendwie Hauruck-Aktionen starte. Ich bin, glaube ich, von Saison zu Saison ein bisschen leichter geworden und ich merke auch, dass es mir beim Springen hilft. Im Sommer wiege ich wieder ein bisschen mehr, im Winter wieder weniger, aber es ist schon bei mir eigentlich immer Thema gewesen, ja.
Bei dir, Finzi, weil, also gut, bei euch ist natürlich auch nochmal was anderes, weil man, das, oder wahrscheinlich eh eine spannende Frage, weil bei euch ja der Parameter gut, man braucht aber halt einfach auch eine gewisse Muskelmasse fürs Laufen etc. War das trotzdem oder ist das vermehrt ein Thema bei euch?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Thema. Also es ist ja eine ganz einfache Rechnung. Wenn man leichter ist, dann, also leicht fliegt halt. Ist ja logisch. Und klar, bei uns ist es auch, wenn man leichter ist, tut man sich in der Regel eben auch leichter beim Springen, aber ja, bei mir war es jetzt nie so ein Thema. Ich sage jetzt mal, ich bin einfach ein dünner Typ, sage ich jetzt mal. Und mir fällt es jetzt nicht so schwer, mein Gewicht zu bekommen oder mein Gewicht so zu haben, dass ich sage, das ist konkurrenzfähig oder gut zum Springen. Da gibt es auch andere bei uns in der Mannschaft. Das ist einfach genetisch. Jeder hat halt... ja, es ist halt nicht jeder dünn oder jeder breit gebaut, muskulöser. Also ja, und bei mir, ich bin einfach von Haus aus schon relativ dünn, würde ich sagen. Und deswegen habe ich jetzt da nie ein Problem gehabt, aber ich muss schon auch schauen, dass ich
da nicht zu schwer bin oder auch nicht zu leicht. Eben bei uns ist halt das Problem, wenn man halt dann sich jetzt runterhungert und dann keine Energie mehr hat im Körper und kein Dampf mehr an der Loipe hat, dann bringt es halt auch gar nichts. Dann kann ich noch so weit springen. Wenn dann jedes Mal blaugisch im Laufen, dann ja, dann weißt du halt, du bist am Limit und die richtige Balance da zu finden, ist, glaube ich, enorm schwierig und das gehört auf jeden Fall auch zu unserem Sport dazu. Und es gibt eben halt verschiedene Typen. Manche vertragen das halt, wenn sie jetzt sagen, sie nehmen extrem ab und können trotzdem gut laufen, aber es gibt halt auch Leute, die zerstört das halt dann völlig und dann fehlt halt voll die Substanz und ja, da muss man bei uns, das ist ein brutal heikles Thema und das geht ganz schnell, dass man da, wenn man es übertreibt beim Abnehmen, dass dann halt gar nichts mehr geht. Deswegen, ja, deswegen gibt es auch bei uns öfters mal so Athleten, die dann, wo man denkt, eigentlich sind richtig gut die Läufer und dann ein Jahr später ist dann, geht dann gar nichts mehr, weil halt einfach, weil sie zu viel abgenommen haben oder es einfach ein bisschen übertrieben haben. Ja, aber das ist ganz, ganz schwierig und das entwickelt sich bei uns in der Sportart auch. Kommt halt immer darauf an, vor ein paar Jahren waren die Athleten nur ein bisschen bullischer. Wenn so ein Hannu Manninen, der war halt einfach nur ein richtig muskulöser Kerl und das gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Also wenn man jetzt die Athleten anschaut, die vorne dabei sind, da gibt es schon auch noch Unterschiede, aber eigentlich sind alle schon relativ leicht. Und
ja, sorry.
Ja, sonst hast du halt auch einfach keine Chance im Springen.
Ja, also nur und auch nur, Kata, wenn du dich da fein damit fühlst, aber weil du meintest, so bei dir war das schon immer ein Thema und ich dachte eben, der Kontrast bei Kombinieren, dass man vielleicht auch doch eher mal sagt, gut, du hast jetzt vielleicht, weiß nicht, 500 Gramm, ein Kilo zu viel so, aber du bist fit in der Loipe, dann läuft es halt einfach hinten wieder raus, quasi. Ist ja bei euch natürlich was anderes, aber das ist ja dann doch vielleicht auch gerade in jüngeren Jahren ein Thema, was unabhängig davon, dass man dann mit Ernährung und Training kämpft, aber ein Thema, was schnell auf die Psyche geht. Hattest du da mal, also hat dich das auf der Ebene auch beschäftigt?
Ja, schon. Also gerade in der Pubertät oder so, wenn man die ersten paar Mal damit konfrontiert wird, dass einem einfach gesagt wurde, okay, du bist jetzt einfach gerade zu schwer, du musst abnehmen für den Sport, wenn du wirklich vorne dabei sein willst, dann ist es natürlich schon hart. Mittlerweile weiß ich, wie ich damit umgehen kann und weiß auch, dass ich, ja, da Hilfe bekommen, dass ich eben eine Ernährungsberaterin habe, die mich unterstützt, die mich auch versteht. Klar ist es gerade als Jugendliche nicht leicht, wenn dir das so an den Kopf geworfen wird und du dann erstmal gucken musst, okay, wie schaffe ich das jetzt, ohne dass es irgendwie ungesund wird, ohne dass ich mich runterhunger oder das ja halt möglichst klug anstelle. Und ich muss sagen, wir haben im Team da ja immer die gute Unterstützung bekommen, eben durch die Ernährungsberaterin, durch aber auch die Trainer, die versucht haben, uns da zu unterstützen und zu helfen. Und auch wenn es mal das ein oder andere Mal nicht ganz so nach Plan gelaufen ist, uns da jetzt nicht irgendwie irgendwie fallen lassen haben oder uns nicht weiter unterstützt hätten oder so. Also das war Gott sei Dank bei uns im Team dann nicht ganz so schwer, das dann zu schaffen.
Wie sind vielleicht auch deine Eltern damit umgegangen? Weil das kann ja auch schon sehr schnell so in eine falsche Richtung laufen.
Ja, also ich hatte das Glück, dass mein Bruder war ja auch beim Skispringen und der war auch immer eher halt bei den Schwereren, gerade auch durch seine Muskulatur. Meine Mom hat natürlich anfangs dann versucht, das Essen umzustellen. Sie hat auch anders gekocht, wo ich ihr auch mega dankbar bin, weil ich glaube, für so eine normale Familie ist natürlich erstmal schwer, das dann alles umzustellen. Aber es gab auch Momente, wo sie gesagt hat, okay, jetzt musst du mal wieder ein bisschen normaler essen oder mehr essen auch, weil sie halt dann gesehen hat, ich habe vielleicht jetzt nicht mehr ganz so viel Energie, gerade in den Tagen, wo ich weniger gegessen habe. Oder klar hat es dann auch mal aufs Gemüt geschlagen und ich war dann nicht mehr super gut gelaunt oder nicht so gut drauf. Aber die hat immer, meine Eltern haben immer versucht, uns da zu unterstützen und haben uns da schon auch immer geholfen. Aber es ist auch jetzt noch so, dass wenn ich jetzt im Winter zu meiner Mama komme, dass sie sagt, okay, den Winter geht's schon noch, aber danach ist mal wieder ein bisschen mehr, weil schaue ich gerade nicht mehr ganz so fit aus oder nicht ganz so gut aus. Aber das ist halt, das gehört zu einer Mama dazu. Und ich bin ihr da auch dankbar, dass die mich da immer unterstützt hat und eher, ja, dann in die Richtung geht, dass sie sagt, ich soll mal wieder mehr essen.
Auch die einzig akzeptable Form der Nötigung, wenn man dann doch zur zweiten Portion Spatzen vielleicht noch genötigt wird. kommen wir zum anderen Thema. Und zwar das Thema Schule. Hattet ihr Spaß in der Schule?
Klar.
Schwierig. Ich glaube, meine Mitschüler haben mir die Schulzeit erleichtert. Sonst hätte es bestimmt nicht ganz so viel Spaß gemacht bei mir.
Ja, bei mir auf jeden Fall auch. Aber wir haben ein bisschen einen anderen. Wir waren ja dann sogar zusammen in der Klasse die letzten 3 Jahre.
Also waren bei euch schon eher mehr Sportler mit in der Klasse?
Wir waren ja beide auf dem Gymnasium über Katharina, über Umwege. Ich halt ab der 5. Klasse und ja, da gab es dann die Sportlerklasse am Gymnasium Oberstdorf. Da waren dann 5., 6. Klasse waren es, glaube ich, nur Sportler und dann wurde das aber, glaube ich, aufgelöst und dann waren noch, ich weiß nicht, wie viele Sportler wir dann waren, aber relativ viele Sportler eben in der Klasse, aber auch ganz normale. Und ja, es gab schon irgendwelche Vorteile, dass man halt auch Befreiungen bekommt oder vielleicht Nachhilfe übers Internat, aber wir mussten genau die gleichen Klausuren, die gleichen Schulaufgaben schreiben. Also da war jetzt kein großer Unterschied. Das kam dann erst ab der Oberstufe, weil dann ab der Oberstufe wurde dann für uns das Abitur gestreckt. Das heißt, das, was die anderen auf 2 Jahre machen, haben wir auf 3 Jahre gemacht. Und durch das hatten wir halt einen Stundenplan, der halt wirklich so ausgelegt war, dass man halt noch viel trainieren konnte. Und das war aber eigentlich ganz gut. Und dann haben wir es Abitur halt auch ganz normal geschrieben, aber haben halt einfach das auf 3 Jahre gemacht, was die anderen auf 2 Jahre gemacht haben.
Ja, ich habe ein paar Umwege genommen. Also Realschule war es schon auch so, dass es da eine Sportklasse gab, die 5. und 6. Klasse. War ich nur mit Sportlern in der Klasse, dann bis zur 10. ganz normal. Da war man schon auch immer 1, 2 Sportler in der Klasse. Ich habe natürlich dann auch über dass auch die Realschule Partnerschule vom Wintersport war und übers Internat in Oberstdorf Nachhilfe bekommen. War ja dann 1 Jahr auf der Voss, was nicht ganz so einfach war, weil ich ja dann immer 1 Woche Schule, 1 Woche Praktikum hatte. Habe da aber Gott sei Dank auch die Unterstützung bekommen, dass ich dann Nachhilfe krieg und auch ja genug Zeit habe, um zu trainieren. Ich wurde immer freigestellt für die Wettkämpfe und Lehrgänge und habe aber dann gemerkt, dass es vielleicht auch einfacher wäre, wenn ich auf dem Gimmi wäre, weil ich da eben dann noch mehr Zeit habe, gerade das Abitur auch zu schaffen, aber durch die Streckung auch genug Zeit habe, da zu trainieren. Und ja, war vielleicht nicht gerade der einfachste Weg, den ich gegangen bin, aber ja, ich habe es Gott sei Dank
geschafft,
mein Abitur zu... Ja, gerade so, aber ich habe es geschafft.
Ja, dafür auch Riesenspekt, da muss man dazu sagen, dass in euren beiden Fällen ihr ja auch während der letzten 1 bis 2 oder 3 Schuljahre, je nachdem, ja auch schon eben im Weltcup unterwegs wart. Und was aber ja spannend ist bei der ganzen Sache, also natürlich eben durch diese Partnerschulengeschichte und dass es da schon auch eine Infrastruktur gibt, die eben Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler unterstützt. Und wie du sagst, Finzi, trotzdem musstet ihr ja dasselbe Programm abspulen, wie jemand wie ich zum Beispiel, der halt einfach normal zur Schule gegangen ist. Und jetzt war ich jemand, der so schon wenig Spaß in der Schule hatte und oftmals seine Schwierigkeiten, das zu erfüllen, was von einem verlangt wurde. Und was ich mir immer schon dachte, glaubt ihr, dass man als jemand, der in so einem Sportsystem aufwächst, einen gewissen Vorteil hat, was sowas angeht, also über Nachteile sprechen wir auch gleich, aber so einen gewissen Vorteil hat, was sowas angeht, weil man viel früher auch so ein gewisses, so ein gewisses Soll erfüllen, Ehrgeiz antrainiert entwickelt. Bekommt, Ehrgeiz, Motivation etc.
Das hat man auch mal zu mir gesagt, dass eigentlich Sportler in der Regel gute Schüler sind und
ehrgeizig sind, dass sie das halt einfach schaffen. Und das war bei mir nicht so der Fall. Also der Ehrgeiz hat völlig gefehlt. Aber ich habe mich irgendwie durchgemogelt.
Ich glaube, dass es uns wahrscheinlich als Sportler oder gerade von klein auf einfacher fällt, das dann irgendwie alles durchzuplanen, dass du schaust, du kriegst alles unter einen Hut und dein Tag wird halt ja so durchgetaktet und dir bleibt keine andere Wahl. Also irgendwann planst du dir die Zeit ein, dass du da auch lernen kannst und deine Hausaufgaben hinbekommst. Und bei mir war das auch eine Zeit lang, hieß es dann von meinen Eltern oder auch von den Trainern her, wenn das in der Schule nicht läuft, dann fährst du halt nicht mit zum Wettkampf oder Lehrgang. Und dann war das ziemlich früh klar, okay, ich hock mich dann halt hin, lerne und mache meine Hausaufgaben und dann geht's ins Training. Und ich glaube, dass das halt wirklich, dass wir das von klein auf eben so mitbekommen, dass wir das üben und schaffen, das alles irgendwie zeitlich auch hinzubekommen.
Ja, ich muss aber an der Stelle mal an meinen Schulkollegen Simon, der weiß, wenn er es anhört, der fühlt sich dann schon angesprochen, der war nämlich ab der zweiten Klasse bis zur letzten Klasse mit mir zusammen und wir sind sehr, sehr viele Jahre nebeneinander gesessen und er war auch Kombinierer und hat dann halt etwas früher aufgehört und oder hat, ja, irgendwann war es halt nicht mehr so erfolgreich, aber er war ein ziemliches Genie in der Schule, sage ich jetzt mal, oder dem ist leicht gefallen und wir haben da einen guten Deal gehabt. Er hat mir einfach viel mitgeschrieben und seine Hefteinträge kopiert und so. Da habe ich schon enorm profitiert von meinen Klassenkameraden und deswegen war es ein bisschen entspannter für mich. Ohne die wäre es wahrscheinlich auch nicht so einfach gegangen.
Die Frage ist, was war dein Part des Deals dann?
Ja, weiß auch nicht. Es kann sein, dass die ein oder andere Nachhilfestunde gar nicht so intensiv gelernt wurde. Aber okay. Wir haben uns auf jeden Fall geeinigt. Vielleicht habe ich ihn dann mal im Schafkopf ein bisschen gewinnen lassen.
Das klingt auf jeden Fall fair. Jetzt hatten wir das Thema Schule auch. Also ihr merkt es wahrscheinlich, auch alle, die zuhören, so wir wollen das so ein bisschen durchgehen, das Thema Aufwachsen in Oberstdorf. Und jetzt waren wir auch schon beim Thema Schule. Wobei ich dazu noch eine Frage hatte, weil ich gerade schon angekündigt habe, wir sprechen auch über Nachteile. Wie oft ist man richtig gefrustet, weil man das Gefühl hat, man kriegt das beides nicht auf die Reihe? Also die Kombination aus Leistungssport und Schule.
Ziemlich, ziemlich oft, vor allem wenn man dann nach irgendwie Lehrgang oder Wettkampf wieder in die Schule kommt, sich in Unterricht reinhockt und einfach überhaupt gar nichts versteht. Und man weiß genau, ich bin jetzt irgendwie 3 Tage in der Schule, verstehe überhaupt kein Wort und gehe dann wieder auf Wettkampf und bin auch nicht schlauer als vorher. Also ich hatte oft Tage, an denen ich gedacht habe, warum mache ich das eigentlich beides und wie oder ob es nur mir so geht oder geht es allen so, dass es irgendwann mal echt schwierig wird. Aber ich glaube, ich habe mich da halt einfach dann immer durchgebissen und mir gedacht, okay, es geht nicht anders. Schule muss sein. Ist, glaube ich, auch ganz gut so als Abwechslung auch mal zwischendurch. Aber ich wusste halt von klein auf, wenn ich Skispringen will, dann muss die Schule trotzdem laufen.
Ja, bei mir war das so, dass eigentlich war ich immer ein Schüler, der sehr faul war daheim und aber im Unterricht, glaube ich, habe ich ziemlich viel mitnehmen können. Das war so meine Stärke. Aber wenn man dann halt nicht mehr teilnimmt am Unterricht, dann wird es relativ schwierig, wenn man dann nicht so viel lernt zusätzlich. Und ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich das hinbekommen habe, aber ich glaube, da hat mir meine Stärke geholfen, dass ich einfach nicht so ein Typ bin, der dann irgendwie den Kopf in den Sand steckt, sondern dass ich denke, ja, ist doch wurscht, das wird schon irgendwie laufen und dann ist es irgendwie gelaufen, also ich weiß auch nicht.
Ja, ich habe mir Ich habe mir oft beim Finzi gedacht, weil ich war vor dem Abi ein Nervenbündel und dachte mir so, Gott, wie soll ich das denn bitte schaffen? Und jeden Tag gefühlt, den ich daheim war, Nachhilfe genommen, gerade in Mathe oder so, dachte ich mir, oh Gott, ich schaff's einfach nicht. Und wenn ich dann mit dem Finzi geredet habe, der war immer so, ja, es wird schon irgendwie funktionieren. Und ich dachte mir so, okay, das gibt's doch gar nicht. Also so die Ruhe in Person, ich hätte es mir manchmal gewünscht, dass ich auch so wäre.
Ja, ich habe mir manchmal gewünscht, dass ich vielleicht ein bisschen ernster nehme, dann wäre vielleicht ein bisschen eine bessere Note rauskommen, aber ich bin nicht unzufrieden.
Das ist doch das Wichtigste. Das ist übrigens auch so ein typisches Allgäuer-Ding, dass man mit so einer doppelten Verneinung arbeitet, dass man nicht sagt, ich bin zufrieden, sondern ich bin nicht unzufrieden. Ja. Das war jetzt nicht ganz schlecht.
Also ich habe, glaube ich, viele kurz vorm Abi fast zur Verzweiflung gebracht.
Lehrer oder Mitschüler?
Ja, vor allem Lehrer und Verantwortliche, die sich dann irgendwie Gedanken gemacht haben, alle haben sich so gedacht, wie soll denn der das Abitur, das kann ja gar nicht funktionieren. Aber ich habe es allen gezeigt, hat funktioniert.
Richtig stark,
aber war, glaube ich, nicht so zu empfehlen, wie ich es angegangen bin.
Haben wir dann genug über Schule gesprochen, glaube ich, oder?
Ich glaube schon. Ich glaube, das war von Katharina und mir nicht jetzt die Stärke.
Die nicht wirklich, nee.
Ist ja auch nicht schlimm. Meine bisher in meinem Leben auch nicht, die Schule. Aber wir wollen ja uns in Richtung der WM jetzt hinarbeiten in dieser Folge. Und ein Thema, was die Coco und ich noch uns überlegt haben, was interessant ist, ist nämlich der Thema in Oberstdorf, wir nennen es mal in Oberstdorf wohnen, bleiben. Weil wir hatten es gerade davon, findest du gerade bei dir, es war nicht klar so, man macht dann Abi und hat vielleicht doch im Kopf, okay, gut, und wenn es mit dem Sport nichts wird, dann danach vielleicht studieren oder so. Und das bedeutet ja im Leben vieler Menschen, so wie bei mir auch zum Beispiel, so, man verlässt seine Heimat, zieht woanders hin, anderes Umfeld und so weiter. Bei euch, es liegt, glaube ich, auf der Hand, dass es sehr, sehr viel Sinn macht, in Oberstdorf zu wohnen. Aber gab es diese Phase auch mal, dass man vielleicht doch den Drang hatte, okay, vielleicht mal doch irgendwo anderes Umfeld, woanders hinziehen?
Also bei mir überhaupt nicht. Klar hätte es für mich jetzt auch, war dann die Entscheidung, ob ich halt Zoll, Bundeswehr, Bundespolizei mache. Bei der Bundespolizei hätte ich auch nach Bad Endorf müssen, aber für mich war eigentlich schon immer klar, dass ich hier jetzt mein Umfeld habe, gerade sportlich gesehen. Aber ich traue mich auch zu sagen, wenn ich jetzt keine Leistungssportlerin geworden wäre, würde ich immer wieder hierher zurückkommen. Also klar, vielleicht fürs Studium oder dann die Ausbildung mal weg, aber ich würde dann schon wieder heimkommen.
Ja, so ist bei mir auch. Also bei mir war es durch das, dass ich dann gewusst habe, dass ich Profisportler werde oder dass es weitergeht mit dem Sport, dann war es klar, die Voraussetzungen in Oberstdorf sind die besten, die man haben kann als Kombinierer. Es war dann auch mit dem Ritchie als Weltklasse-Sportler vor Ort und eben Kai Bracht als Trainer. Da war der Stützpunkt einfach da. Also das war perfekt für mich. Ich konnte einfach mitmachen. Ich war dann da eigentlich in der Trainingsgruppe schon, wo ich noch in der Schule war. Und dann war es klar, dass ich da dann auch weiter bleibe. Aber ja, das war... Ich denke mal, wenn ich jetzt kein Sportler wäre, dann hätte ich sicher irgendwie, so wie mal, wie du ja auch, Bacci, viele meiner Freunde, München oder Innsbruck oder gibt ja da bei uns relativ nahegelegen, ganz coole Orte zum Studieren. Deswegen, da hätte es mich sicher auch irgendwo hinzogen, aber habe jetzt eigentlich ich bedauere es kein bisschen, weil es wäre rein theoretisch auch möglich, dass ich jetzt zum Beispiel in München wohne und dass ich dann von da aus meinen Sport mache, weil Heimtraining, in München kann man auch im OSP sein Krafttraining machen und es gibt auch Athleten, die machen das aus der Stadt aus.
Das war doch mal ein Riesenthema, meine ich mich zu erinnern, als Severin Freund nach München gezogen ist, dass da darüber diskutiert wurde. Was soll das?
Ja, ich glaube, dass Sevi in München gewohnt hat. Der Wellinger hat auch jetzt eine Zeit lang in München gewohnt, weil die ja da halt am OSP trainiert haben, aber... Ich weiß nicht, ob das jetzt schlechter oder besser ist.
Ja, weil man sieht es auch bei vielen Skifahrern, die wohnen dann einfach in Innsbruck oder die Schweden ja zum Teil in Monte Carlo oder was. Das ist bei uns wäre das rein theoretisch auch möglich. Ich brauche, wenn wir springen, fast nur auf Lehrgang oder eigentlich nur auf Lehrgang. Da kann ich zum Flughafen bin ich, im Flughafen München bin ich von München aus schneller wie aus Oberstdorf. Zu den Lehrgängen muss ich auch anreisen. Also das wäre schon möglich. Es gibt bei uns, so wie der Erik und der Terence, die wohnen in Flossenbürg, das ist in der Oberpfalz und da gibt es keine Chance. Also da, man kann sich seinen Trainingsstützpunkt so da aufbauen, wo man will, sage ich jetzt mal, wenn man es will. Also wenn man es jetzt erzwingen will, aber ja, ist natürlich dann kein Vergleich, wie wenn man hier die besten Sportstätten vor der Haustür hat.
Aber habt ihr nie mal so den Drang verspürt, also auch mal woanders hinzugehen? So, also ich kann mir das jetzt gar nicht vorstellen, muss ich sagen.
Nee, ich glaube, dass wir, also ich für mich, ich bin so viel mit dem Sport unterwegs, seit Jahren schon, eben seit ich 15 bin, bin ich so viel unterwegs im Weltcup den ganzen Winter, dass ich mich würde es jetzt, glaube ich, nicht groß irgendwie von daheim wegziehen, auch in Zukunft nicht. Ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, da für längere Zeit irgendwie weg zu müssen.
Ja, nicht kein bisschen. Da bin ich sehr, sehr heimatverliebt. Also ich bin gern auf Reisen, ich fahre gern in Urlaub, auch mal weiter weg, aber also jetzt mal eine Weile woanders wohnen, würde ich mir vielleicht auch mal noch durchgehen lassen, aber gegen Oberstdorf, da kommt einfach nichts an. Da,
außer
da
natürlich Schöllang.
Schöllang. Ja, aber das ist, ich glaube, es gibt viele in Oberstdorf, wo so denken. Und ich bin da halt auch echt brutal versessen drauf, da zu bleiben, weil es einfach hier, ich liebe es einfach hier, das ist einfach genial.
Ja, dazu zwei Sachen. Und zwar zum einen ist ja dann doch auch faszinierend, wie der Sport dann irgendwie so, oder über den Sport, so viele Leute doch auch irgendwie sich an so einen Ort zum Beispiel binden. Coco, ich meine, du bist jetzt schon eine Weile lang raus so und sitzt gerade auch immer noch in deiner Wohnung in Garmisch, was ja auch vollkommen cool ist. Oder auch viele, also ich erinnere mich doch an einige Leute, die irgendwie mit uns auf der Schule waren, die im Internat waren und dann aber danach doch auch irgendwie sich in Oberstdorf oder Umgebung irgendwie noch eine Wohnung gesucht haben und da geblieben sind. Und ja, Oberstdorf, ich kann das schon auch nachvollziehen. Bei mir ist zum Beispiel so, dass es schon noch eine Phase gab, zwischenzeitlich, wo mich Oberstdorf mal genervt hat und ich schon noch diesen Drang hatte, wegzugehen. Und seitdem ich aber eine Weile weg bin, auch halt, also dauernd umso krasser auch irgendwie daheim will. Es hat schon irgendwie so eine gewisse Magie und umso schöner, dass dann eben nicht nur die für euch die Trainingsmöglichkeiten so gut sind, sondern auch die eure Bubbles, eure Sportarten hier zu Gast sind und diese WM ausgetragen wird. Ab wann habt ihr euch, also, weil ich stelle mir schon vor, dass man sich da Gedanken zu macht in eurer Position, WM zu Hause, was kann da passieren und so weiter. Wann hat das angefangen? Falls es angefangen hat.
Wahrscheinlich da, wo es bekannt wurde, dass es bei uns WM ist. Also da war ich noch nicht irgendwie so, hatte jetzt nicht Ambitionen dazu, da irgendwie was zum Reißen, aber wo das festgestanden ist, da war klar, dass da will ich dann auch dabei sein. Also, und das wird dann von Jahr zu Jahr, wo es näher kommen ist und die Erfolge besser wurden, wo mehr Erfolge da waren, kam es dann, wird es immer stärker. Und jetzt habe ich mir jetzt da keine so konkreten Gedanken, habe ich mir das dann immer gar nicht gemacht, weil ich glaube, die Motivation, das sieht man, die ist auf jeden Fall extrem da. Jetzt ohne Zuschauer ist natürlich ein bisschen was anderes, aber ich glaube, wir geben auf jeden Fall unser Bestes und wir wollen da um die Medaillen mitkämpfen und ja, das ist ja der Traum von jedem Sportler.
Ja, ich glaube auch, wie der Finzi sagt, an dem Tag, wo das halt bekannt wurde, dass Oberstdorf die WM bekommt, war das dann schon mal so kurz mal nachgerechnet, wie alt ich dann bin. Bin ich da dabei oder kann ich dabei sein oder nicht? Und das war dann schon so, dass man sich gedacht hat, okay, Jahr für Jahr, dass man dann besser worden ist, wird die Chance natürlich größer, dass man da dann halt jetzt bei der WM daheim auch was reißen kann. Und ja, jetzt spätestens nach Seefeld, wo ich gesehen habe, wie weit ich gekommen bin, ist natürlich der Wunsch, gerade noch größer und die Motivation jetzt noch größer, da auch was zu reißen und damit zu kämpfen, um die Medaillen einfach alles da reinzulegen und alles zu geben, dass man da ja möglichst weit vorne dabei ist.
Das ist immer so der Klassiker, wenn man, weil das klingt dann immer alles so brutal weit weg. So, ich weiß noch, wie die Spiele 2018, wo das abgestimmt wurde, dass München es nicht macht. Und da hab ich auch mal schon so gerechnet, okay, Olympische Spiele 2018 in München, wie alt bin ich dann da? Und dann kommt immer wieder eine Entscheidung, okay, das sind jetzt noch 10 Jahre, rechnen wir mal. Ja, bis dahin könnt ihr eigentlich, da bin ich glaube ich in einem guten Alter. Ist dann immer so die Rechnung, obwohl man ja überhaupt nicht weiß, was bis dahin passiert. Aber ich glaube, da rechnet jeder erstmal.
Aber ist es dann, wenn man sich so eine krasse Vorfreude aufbaut, also jetzt mal ganz ehrlich, war das jetzt die Umstände, unter denen wir aktuell leben, seit es gut im Jahr, gab es da einen Moment der krassen Enttäuschung irgendwie, jetzt als irgendwann klar war, okay, das wird wahrscheinlich so laufen, wie es jetzt läuft?
Ja, also schon, klar, ich habe am Anfang war auch ziemlich naiv und dachte, okay, jetzt mit der Pandemie, hoffentlich geht's bald wieder vorbei. Aber jetzt, klar, hat man schon fast damit gerechnet, dass gerade so, wie es dann lief bei uns, dass dann keine Zuschauer dabei sein werden. Aber das ist natürlich dann schon enttäuschend, wenn man sich auf so ein großes Ereignis so gefreut hat oder so freut, wirklich da alles reingibt, jeden Tag sich ein Hintern aufreißt und dafür trainiert. Und klar können wir jetzt von Glück reden, dass wir die WM trotzdem daheim haben, aber es wird halt komplett anders sein, ohne Zuschauer in einem leeren Ort, in einem leeren Stadion dann den Wettkampf zu haben, ist natürlich schon enttäuschend, weil es ist für uns ein Privileg, zu Hause eine WM zu haben. Das kann nicht jeder Sportler von sich behaupten, dass er an seinem Heimatort eine WM mit dabei sein durfte. Und wenn das dann halt genau auf den Zeitpunkt fällt, dass halt leider keine Zuschauer da sind, dass so Highlights wie dann die Öffnungsfeier, Medaillenzeremonien oder sowas nicht stattfinden, das ist natürlich dann schon sehr enttäuschend, aber ich glaube, wir können trotzdem froh sein, halt wirklich daheim eine WM zu haben, die auch wirklich dann stattfindet jetzt.
Ja, das ist auch, bei mir war es auch kein Moment, wo man da direkt dran denkt. Der Moment hätte, wenn dann sein müssen, wo der erste Lockdown kam oder was, im letzten Frühling, aber ja, das war ja dann alles klar. Irgendwann war es einfach klar, dass das die WM, wenn sie stattfindet, dass es ohne Zuschauer ist. Und das ist extrem schade. Also wirklich, wenn man die Bilder von 2005 sieht, dann tut es so weh. Also das wäre so genial. Es war immer mein Traum, so eine WM daheim mitmachen und dann mal nur eine WM daheim, wenn man kein Sportler mehr ist. Weil dann würde ich mir wirklich jedes Rennen anschauen. Da würde ich, wenn ich da dann arbeite, würde ich mir 3 Wochen frei nehmen und jeden Tag wirklich alles anschauen.
Ja, ich habe ja noch Bilder von der letzten WM, die habe ich gestern bekommen.
Ja, genau. Also das ist das wäre einfach genial gewesen. Aber wie gesagt, wir müssen froh sein, dass es jetzt stattfindet und da einfach alles reinlegen und hoffen, dass es vielleicht mal noch eine mit Zuschauern gibt bei uns.
Moritz und ich haben schon drüber gesprochen. Im Biathlon gibt es ja die WM jedes Jahr, bei den Alpinen und bei den Nordischen nur alle 2 Jahre. Aber wir haben uns so gedacht, letztendlich ist ein WM-Rennen ja auch nicht so groß anders wie ein Weltcup-Rennen. So, du startest gegen dieselben Leute, nur dass es halt um Medaillen geht. Ist es bei euch so, dass ihr groß anders an eine WM rangeht?
Also ich war jetzt noch nicht bei so vielen WMs dabei, dass ich da jetzt sagen kann, ich habe genau 2 WM-Starts, 3. Und in Lahti war ich zwar auch schon dabei, aber als Ersatzmann. Ich glaube, es ist halt ganz anders aufzogen und man merkt schon, dass es alles nervöser und es ist schon größer irgendwie. Aber ich glaube, wenn man dann, sobald die ersten offiziellen Trainings sind, merkt man dann eigentlich, okay, es sind genau die gleichen wie 2 Wochen vorher im Weltcup. Und ich glaube, das muss man sich dann schon auch denken und einfach sein Ding so durchziehen und so versuche ich ranzugehen.
Ja, ich glaube auch, dass man jetzt bei dem Wettkampf von der WM nicht anders hingeht wie beim Weltcup. Klar, es wird halt alles drumherum viel größer aufgezogen. Wir bekommen, also gerade Damen-Skisprung, wir bekommen viel mehr Aufmerksamkeit in der Zeit von der Weltmeisterschaft als sonst bei einem Weltcup. Man merkt von medialer Seite, dass viel mehr Anfragen kommen. Das natürlich schon, aber ich gehe jetzt in den Wettkampf nicht anders wie in jeden anderen Weltcup.
Aber ist für dich respektive fürs Damenspringen vielleicht die WMs, sage ich mal im Plural, auch ein Stück weit was Besonderes, weil so bei den letzten WMs, es gab immer einen kleineren historischen Schritt für euch, also den ersten Teamwettbewerb, Mixteam, jetzt Großschanze und so weiter?
Ja, ich glaube, dass es jetzt einfach gerade jetzt die WM in Oberstdorf ausschlaggebend ist, weil wir jetzt zum ersten Mal genau die gleiche Anzahl an Wettkämpfen haben wie die Herren auch. Ist natürlich wieder was Historisches mit der Großschanze und ich glaube schon, dass wir da halt einfach präsenter sind, und dass das dann schon das Damen-Skispringen mehr pusht, gerade jetzt, wo wir genau die gleiche Anzahl haben auch wie die Männer. Aber natürlich wieder schade, dass es halt jetzt so ein Highlight ist, ja, aber halt ohne Zuschauer.
Wie fühlst du dich denn auf der Großschanze in Oberstdorf?
Ja, ganz gut. Also ich mag die Großschanze in Oberstdorf eigentlich lieber als die Normalschanze. Es macht einfach mehr Bock, da zu springen, weiter zu fliegen. Und ich bin jetzt auch in der Vorbereitung die letzten paar Wochen, die wir in Oberstdorf gesprungen sind, mehr Großschanze als Normalschanze gesprungen, weil ich mir einfach leichter tue, das dann auf die Kleine zu, ja, auch rüberzubringen, als von der Kleinen auf die Große dann. Aber da hat auch, glaube jeder so, ja, sein eigenes Ding und seinen Favoriten.
Wie sehr beschäftigt ihr euch eigentlich jetzt als Oberstdorfer Athlet so mit dem Außenrum von der WM? Also wie viel bekommt ihr da so mit von Organisationen?
Also ich bekomme da sehr viel mit, weil mein Vater im Organisationskomitee ist, im Vorstand vom Skiclub und eben von der WM eben auch mit in der Organisation. Deswegen kriege ich da viel mit und interessiert mich auch. Meine Freundin war auch in der, hatten ihr Praktikum in der WM-Organisation gemacht, jetzt im Herbst. Und ja, ich kriege da extrem viel mit und mich interessiert es halt auch. Ich frage dann schon auch mal nach, was steht an. Und ja, deswegen kriege ich da sehr viel mit.
Ja, ich kriege das auch. Also man kriegt das hier irgendwie ja einfach mit. Gerade jetzt auch der ganze Aufbau an der Schanze oder so. Wir sind ja jetzt seit letzter Woche nicht mehr gesprungen, weil sie jetzt ja auch in den Stadien alles aufbauen. Und man hat es natürlich schon davor mitgekriegt. Dann kommen die Container, also die Umkleiden. Dann werden die ganzen Kamerastationen aufgebaut. Die ganzen Arbeiter an der Schanze, die sonst im Sommer im Training nicht so oft da sind, sieht man alle mal wieder. Und man bekommt es natürlich schon alles mit.
Und es ist ja auch, also noch dazu, also so eine Großveranstaltung in so einem, ich sag mal, kleineren Ort wie Oberstdorf, das ist natürlich auch immer in gewisser Weise ein Politikum. Und es gab in den vergangenen Wochen auch einiges an Diskussionen hin und her. Ist das jetzt toll, dass die WM stattfindet oder nicht? Und wer hat da was davon, etc.? Ist das was, womit ihr euch, also solche Debatten um so eine Veranstaltung und mit dem man sich beschäftigt?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil man halt einfach zum Teil die niveaulosen Kommentare und wo halt einfach viele frustrierte Hoteliers oder Restaurantinhaber, die einfach, klar, die sind extrem betroffen und ich habe auch Mitleid mit denen, aber das macht trotzdem keinen Sinn, dann jetzt sich aufzuregen über die WM-Organisation oder was, weil die machen auch nur ihren Job. Die können nicht einfach sagen, sie sagen das ab. Wenn die Hotels offen haben dürften und die WM nicht stattfinden wird, dann wäre es andersrum. Also man muss da einfach, die machen alle nur ihren Job und wie sinnvoll aus pandemischer Sicht die WM ist, ist natürlich klar. Das macht keinen Sinn, aber es macht auch keinen Sinn, dass die Fußballstadien, dass die Fußballspieler spielen und ja, irgendwie muss man ja die Gesellschaft, ja, wenn gar nichts mehr im Fernsehen läuft, das geht ja gar nicht. Und irgendwie muss man ja die Leute, die daheim hocken, die müssen ja auch Biathlon anschauen und Skispringen, Kombination, Langlauf, das sind ja alles Highlights. Man muss die ja auch irgendwie noch für irgendwas begeistern können. Und mit einem Hygienekonzept, wie es jetzt bei der WM ist, ich glaube nicht, dass wir da jetzt enorm irgendwie gefährden. Also das ist jetzt kein zweites Ischgl, wie es schon mal geheißen hat.
Ja, es ist ja auch was anderes, weil es ist halt einfach, es ist unser Beruf, es hängen halt noch mehr Arbeitsplätze dran, wie man halt wirklich oft sieht. Klar sehen die Leute dann im Fernsehen nur die, weiß nicht, 50, 60 Athleten, die da runterspringen oder dann laufen, aber das Ganze drumherum, wie viele da mitarbeiten und wie viel dann dahinter steckt, auch wie viel natürlich Geld auch damit zusammenhängt, das sieht man halt im Fernsehen nicht und das sehen wir ja oft selber gar nicht, was da alles dahinter steckt. Also ich habe das jetzt mitbekommen, wenn man um mehr Wettkämpfe kämpft oder gerade also um eine Vier-Schanzentournee, wie wir kämpfen, was dann wirklich alles dahinter steckt, dass es nicht so einfach ist, mehr Wettkämpfe zu bekommen und dass es aber auch nicht einfach ist, sowas dann auch abzusagen. Oder ich möchte selber immer nie entscheiden müssen, was findet statt, was macht man auf, was schließt man. Aber ich glaube, die Leute, die das jetzt entschieden haben, die haben sich da schon auch Gedanken gemacht und machen das jetzt nicht aus Jux und Tollerei einfach schnell mal.
Ja, und in der Diskussion kommt ja auch noch dazu, dass ja tatsächlich auch jetzt es in Oberstdorf niemanden gibt, der diese WM absagen könnte. Also das ist der nächste Punkt. Aber Finzi, weil du das angesprochen hast, und das ist ja auch einer der Punkte pro Sport in Pandemiezeiten, eben auch ein gewisses Lichtblicke setzen, auch für ganz viele Menschen, die sich das dann vielleicht zu Hause angucken können. Ist das was, was man sich manchmal denkt, diese in eurem Beruf, wie du sagst, Katha, dass man auf gewisse Art und Weise doch auch irgendwo Entertainer ist?
Das denkt man, also ich bekomme das immer mit, aber währenddessen denkt man da gar nicht dran. Also man schaut wirklich, also ich bin jetzt kein Typ, der sich irgendwie so selbst darstellen will oder, also ich konzentriere mich wirklich nur auf den Sport und dann, wenn ich es irgendwie sehe, wenn ich mich selber im Fernsehen sehe, dann denke ich mir, hey, das könnte man auch irgendwie anders nutzen oder ausleben. Ich könnte mir da irgendwie extrem, keine Ahnung, die Plattform nutzen und irgendwelche, um mich so und so darzustellen, aber das ist, so bin ich einfach nicht und ja, ich sehe den Sport, klar, wir machen das, wir dürfen das machen, weil wir die Leute unterhalten, aber für mich ist einfach der Beruf und ich denke da jetzt nicht dran, ich muss da jetzt jemanden unterhalten, ich denke einfach dran, ich will meine Leistung bringen und ich will einfach Spaß dabei haben und ja, dass es im Fernsehen übertragen wird und dass so viele anschauen, ist dann einfach nur ein cooler Bonus.
Ja, ich glaube, ich sehe das aus, also ich mache das jetzt nicht für andere, dass ich irgendwie für die springe, sondern halt für mich, mir macht es Spaß, ich will natürlich meine Leistung zeigen, das, was ich kann, aber ich springe jetzt nicht, damit mich, keine Ahnung, wie viele Leute mir viele Leute zuschauen können, sondern einfach wirklich für mich, weil es mir einfach so viel Spaß macht.
Und so soll es ja dann eigentlich auch sein. Ganz zum Schluss, weil da haben wir auch, finde ich, noch gar nicht drüber gesprochen, auf welchen Wettbewerb, ihr habt ja Gott sei Dank beide mehrere, auf welchen Wettbewerb freut ihr euch am meisten? Katha, du zuerst.
Auf jeden Fall auf den Wettbewerb von der Großschanze, weil es einfach jetzt halt neu ist und ich die so gern mag, die Schanze. Von dem her wird es auf jeden Fall mein Highlight.
Oh, puh. Ich habe jetzt kein konkretes Highlight. Also ich muss auch erst mal schauen, dass ich in jeden Wettkampf starten darf. Das ist nicht selbstverständlich bei unserer Mannschaft. Aber ja, das kann ich dir dann danach sagen, was für einen am meisten Spaß gemacht hat.
Das werden wir auf jeden Fall dann noch abgleichen. Katha, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön.
Und hoffentlich bis ganz bald. Happens.